Deutschlandfunk, Andruck.
Das politische Buchmagazin am Montagabend, am Mikrofon Katrin Stövesand. Die CDU ist 75 Jahre alt geworden. Die Feier fiel pandemiegemäß deutlich bescheidener aus, als man es sonst erwartet hätte. Heute kommt ein Sammelband über und von der Partei heraus, der unter anderem danach fragt, wofür das C im Namen in Zukunft stehen soll. Ist heute schon morgen? Fragt der Politologe Ivan Krastev in seinem Essay über die Folgen der Pandemie für Europa. Außerdem heute bei Andruck das Buch Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt. Eine historische Darstellung der deutsch-israelischen Beziehungen und der Titel Zukunftsintelligenz statt Zukunftsangst. Menschliche Antworten auf die digitale Revolution. Ohne Pandemie wäre dieses Jubiläum wohl etwas üppiger begangen worden. Die Christlich-Demokratische Union, die CDU, feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Sie vereinte nach dem Krieg die christlich ausgerichtete Politik beider Konfessionen, integrierte christliche Gewerkschafter, Unternehmerkreise sowie frühere Deutschnationale. Eine Partei, die die Bonner und auch die Berliner Republik zutiefst geprägt hat. Die aber, wie die SPD, schon länger vor der Frage steht, wie sie eine Volkspartei bleiben kann. Um solche Zukunftsfragen, wie natürlich auch um eine Bilanz, geht es in einem Sammelband, der heute erschienen ist, herausgegeben von Norbert Lammert. Er heißt schlicht Christlich-Demokratische Union und bietet rund 30 Beiträge, vor allem von Politikwissenschaftlern und Historikern. Michael Kuhlmann hat das Buch gelesen.
Zunächst zieht Norbert Lammert Bilanz. Über bald zwei Drittel ihrer Existenzdauer hinweg wurde die Bundesrepublik von christdemokratischen Kanzlern regiert. Jeder zweite Bundespräsident kam aus der CDU. Bei 16 der 19 Bundestagswahlen wurde die Union stärkste Kraft. Lammert gibt zu bedenken:
Ansehen und Erfolg einer Volkspartei hängen aber ganz wesentlich von ihrer Fähigkeit ab, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und Interessen zu erreichen und übergreifend zu integrieren. Sie muss lebendige Membran sein, die Veränderungen vermittelt, in beide Richtungen.
Das gelang der CDU etwa in der Ära Adenauer, als sie politische und wirtschaftliche Weichen stellte und zugleich beharrende Kräfte mit auf den Weg nahm. Alles im Zeichen eines Weltbildes, das Konrad Adenauer 1946 im Nordwestdeutschen Rundfunk erläuterte. Denn die Deutschen, so betonte er, müssten politisch umdenken.
Der grundlegende Satz unseres Programms ist: An die Stelle der materialistischen Weltanschauung muss wieder die christliche treten. Wir betrachten die hohe Auffassung des Christentums von der Menschenwürde, vom Wert jedes einzelnen Menschen, als Grundlage und Richtschnur unserer Arbeit.
Nicht chronologisch, sondern systematisch gegliedert untersuchen die Autoren die Entwicklung der Partei. So schreibt etwa Wolfgang Jäger über die CDU und die deutsche Einheit, Matthias Stickler befasst sich mit der Migrationspolitik und Horst Möller schreibt über das oftmals delikate Verhältnis zur bayerischen Schwester CSU. Die war als Regionalpartei stets homogener als die CDU. Sie vermochte auch leichter, das C im Parteinamen zu betonen. Antonius Liedhegener aber zeigt, dass die CDU in den letzten 40 Jahren auch in der säkularisierten Gesellschaft zurechtkam. Denn
der Bezug zum Christentum wurde durchdacht. Die Verbindung des christlichen Menschenbilds zu den Grundwerten Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit verständlich gemacht. Während der Modernisierungsphase der 1970er Jahre enthielt das C also die Möglichkeit, die strukturelle Modernisierung der Partei mit einer Traditionslinie im politischen Leitbild zu verbinden. Die Voraussetzung dafür war eine Ausformulierung des christlichen Menschenbilds, die hier als eine Form von Wertgeneralisierung ausgemacht wurde.
Unter Angela Merkel, so knüpft Thomas Brechenmacher an, proklamiere die CDU einen, so wörtlich, universalen Humanismus. Der müsse immer wieder von Neuem moralisch begründet werden. Solch ein ständiger Rechtfertigungszwang binde politische Kräfte, die eigentlich für pragmatische Krisenbewältigung benötigt würden. Andere Autoren des Buches heben hervor, nur mit einem breiten Programm vermöge die CDU ihren Abwärtstrend zu bremsen. Noch deutlicher als der Bündnisgrüne Ralf Füchs betont das der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte.
Noch immer führt die Schnittmenge aus drei Bereichen zum Wahlerfolg: ökonomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit und kulturelle Modernisierung. Um Wählerangebote zu machen, die nicht auf die AfD schielen, bedarf es eigener, bürgerlich attraktiver und glaubwürdiger Leistungsversprechen für notwendige Reparaturarbeiten am Wohlfahrtsstaat. Es wird nicht ausreichen, nur traditionelle christdemokratische Milieus wiederzugewinnen, die Merkel nach 2015 nicht mehr erreichte. Wer dafür die liberale Mitte preisgibt, verliert mehr, als er gewinnt.
Dass sie dem Wirken einzelner Politikerpersönlichkeiten Bedeutung zumessen, lassen die Autoren durchblicken. Aber einzig Angela Merkel und Helmut Kohl sind individuelle Beiträge gewidmet. Zuletzt genanntem kann man bei Frank Bösch zwischen den Zeilen herauslesen, dass sich Kohls programmatische Kreativität bereits Ende der 80er Jahre erschöpft hatte. Auf dem Parteitag 1989 versuchten Kurt Biedenkopf, Heiner Geißler und Lothar Späth zu putschen. Der langjährige FAZ-Redaktionsleiter Günter Banners erinnert daran, den Kanzler rettete wohl einzig der überraschende Umbruch in Osteuropa mit seinen welthistorischen Folgen. Das Buch weicht der Frage aus, inwieweit das Denken der drei Putschisten, die dem Kanzler intellektuell allesamt weit überlegen waren, der CDU auf Dauer nicht zukunftsträchtigere Impulse verliehen hätte als das Weiter-so-Deutschland des Einheitskanzlers. Noch in einem weiteren Punkt bleibt das Buch wortkarg. Einzig Ursula Münch erinnert an den jahrzehntelangen Opportunismus der DDR-CDU. Und man hätte auch gern überhaupt etwas gelesen zu dem Problem, dass sich Reformer der DDR-CDU während des Volkskammerwahlkampfs 1990 von den Bonner CDU-Profis geradezu untergebuttert fühlten. Diese 800 Seiten über die CDU sind also zwar keine unkritische Festschrift, aber Quergedachtes, auch im Sinne einer Rita Süssmuth oder des verstorbenen Richard von Weizsäcker, hätte den Band bereichert. Wie auch ein Unterkapitel zu den Aktivitäten der Jungen Union. Barbara Zehnpfennig immerhin mutet der CDU einen unbequemen Ratschlag zu. Diese einst antimaterialistisch gesonnene Partei müsse die geistige Dimension der Politik wieder ins Spiel bringen.
Dazu gehörte eine bürgernahe Vermittlung der Bedeutung der parlamentarischen Demokratie angesichts illusionärer Vorstellungen von der unmittelbaren Wirkung des Volkswillens. Dazu gehörte ebenfalls eine programmatische Debatte, die vielleicht dem Konservativen wieder mehr Raum ließe, allerdings einem konservativen Profil, das zukunftstauglich sein muss. Dazu gehörten auch das Wahr- und Ernstnehmen bürgerlicher Ängste, denen aber mutig entgegenzutreten ist, wenn sie sich als sachlich nicht gerechtfertigt erweisen.
Ein schlüssiger Ansatz für eine Partei, die die bundesdeutsche Demokratie so stark geprägt hat. Der frühere saarländische Ministerpräsident Peter Müller rundet das in seinem Beitrag ab durch einen pragmatischen Hinweis.
Nicht nur der neue Parteivorsitzende, sondern die Partei insgesamt werden daran gemessen werden, ob es ihnen gelingt, in der Nach-Corona-Zeit die liberale, die konservative und die soziale Ausrichtung der Partei mit einem sowohl führungsstarken und föderalen als auch partizipativen Führungsstil zu vereinbaren.
Ein Zitat des CDU-Politikers Peter Müller aus dem Sammelband Christlich-Demokratische Union. Beiträge und Positionen zur Geschichte der CDU. Herausgegeben von Norbert Lammert, im Siedler Verlag erschienen. Umfang 838 Seiten, Preis 30 Euro. Rezensent war Michael Kuhlmann. Europa-Dämmerung und Das Licht, das erlosch. In diesen beiden Büchern erläutert der bulgarische Politologe Ivan Krastev, wie und warum das Projekt Europa und der liberale Westen an Anziehungskraft verloren haben. Zu den bisherigen Krisen gesellt sich nun die Corona-Pandemie, eine Herausforderung, die Europa bereits weiter verändert habe, wie Krastev in seinem Essay »Ist heute schon morgen?« ausführt. Stefan Oschwart mit den Einzelheiten.
Manche schreiben Bücher, weil sie glauben, eine Botschaft zu haben. Andere schreiben Bücher, um zu verstehen, was da gerade passiert.
Zu den Letzteren zähle auch er, erklärt Ivan Krastev im Gespräch. Der bulgarische Politologe entschlüsselt gleichsam in Echtzeit, was das Virus mit uns und unseren Gesellschaften macht. Und das macht er klug, unterhaltsam, unerwartet. Krastev liebt das Spiel mit den Perspektivwechseln. Seine Diagnose: Es wird kein Zurück zum Vorher geben.
Wir haben es hier mit einer wirklich globalen Krise zu tun. 2 Milliarden Menschen wurden nach Hause geschickt. Flugzeuge fliegen nicht, Fabriken sind geschlossen, Parlamente werden nach Hause geschickt. Das kam plötzlich aus dem Nichts, aufgrund eines Virus, über das wir quasi nichts wissen. Wir versuchen uns zu überzeugen, dass der Tod unnatürlich ist. Bis gestern lebten wir mit dem Rücken zum Tod. Und plötzlich müssten wir ihm ins Auge sehen.
Auf nicht mal 100 Seiten zeichnet Krastev Konfliktlinien und Abhängigkeiten auf, die zwischen Stadt und Land, im Streit um die Zweitwohnungen etwa. Er gräbt dabei historisch tief, erzählt uns, dass es die schon in der Renaissance gab, als Reaktion der Reichen auf Seuchen in der Stadt. Wir erleben in Corona-Echtzeit die Achillesferse des Westens, der dringend osteuropäische Pflegekräfte und Erntehelfer braucht. Wir erleben eine mobile Mittelschicht, die feststeckt, abhängig vom Corona-Proletariat an der Supermarktkasse. Die Pandemie macht uns über das Internet zwar zu Bürgern der gleichen Welt, aber sie legt auch die sozialen Unterschiede krass offen.
Wenn die Regierung sagt, bleib zu Hause, dann ist eine Bedingung, dass du ein Zuhause hast. Aber wenn 6 junge Migranten ohne Papiere und Krankenversicherung in einem Raum in New York hausen, dann ist bleib zu Hause keine Option. Wenn man sich die Covid-19-Raten anschaut, wird klar, dass Corona nicht als Gleichmacher wirkt, wie es scheint. Das Virus infiziert jeden, aber jeder stirbt anders als Folge einer Infektion.
Krastev macht auf die Paradoxe aufmerksam, welche die Krise mit sich bringt.
Covid hat die Welt mit Weltoffenheit infiziert, während es die Staaten gegen die Globalisierung einnahm.
Medikamente sollen nun wieder vor der Haustür produziert werden. Angesagt ist Heimaturlaub im Hier und Jetzt gefangen, gleichzeitig schon im Morgen. Corona hat uns in die Zukunft katapultiert. Das Homeoffice, lange verpönt, wird normaler. Auch Dienstreisen kommen auf den Prüfstand. Ein ökonomisches System wird durch die Mangel gedreht und die Mängel werden offenbar.
Wir haben die Abstandsregeln wie religiöse Vorschriften beachtet, weil niemand im Krankenhaus enden wollte.
Schon gar nicht im Osten und Südosten Europas. Dort war der Lockdown besonders streng, weil die Krankenhäuser besonders schlecht sind. Auch für die liberale Demokratie ist Covid-19 ein Stresstest, meint Krastev.
Covid-19 ist besonders gefährlich für Menschen mit Vorerkrankungen. Und die liberalen Demokratien des Westens litten im letzten Jahrzehnt unter beträchtlichen Funktionsstörungen, während das Vertrauen in ihre demokratischen Systeme dramatisch absackte.
Das hatte in den letzten Jahren die Populisten begünstigt, aber die vor Corona starken Populisten der AfD, der Lega Nord, Trump, Bolsonaro, Anführer, die sich von Wut nähren, waren plötzlich abgemeldet. Krastevs Erklärung:
Autoritäre Führer mögen zwar Krisen, aber sie mögen Krisen, die sie selbst geschaffen haben. Auf solche Dinge sind diese Anführer nicht vorbereitet.
Jahrelang hatten Rechtspopulisten Aufwind, weil sie Grenzschließungen forderten. Dann gingen ihre kühnsten Träume in Erfüllung und die radikalen Grenzschließer gingen auf Tauchstation. Der ethnische Nationalismus der Flüchtlingskrise sei eben durch einen Stay-Home-Nationalismus ersetzt worden, meint Krastev.
Das Wichtigste war, dass die Leute die Grenzen schließen wollten, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Aus dieser Perspektive waren Bulgaren, die nach Hause kamen, nicht so willkommen, weil sie die Gefahr erhöhten. Aber Fremde, die in Bulgarien leben, wurden wie Bürger behandelt, weil sie Teil der Bemühungen waren, die Krankheit zu stoppen.
In der Krise vertrauen die Menschen ihren Regierungen, so Umfragen während der Pandemie. Aber Krastev warnt, der Preis für den Lockdown ist eine tiefe Rezession, eine neue Chance für politische Hasardeure.
Wenn die heißeste Phase der gegenwärtigen Krise vorbei ist und die Menschen nicht mehr um ihr Leben fürchten, wird die Wut zurückkehren. Und populistische Führer wie Marine Le Pen oder Matteo Salvini werden wahrscheinlich wieder Oberwasser bekommen.
Gesellschaftliche Konfliktlinien verschärfen sich durch die Pandemie, stellt Krastev heraus. Social Distancing ist bekanntermaßen ein Mittelstandsluxus, zudem schwele der Konflikt zwischen Alt und Jung.
Jetzt sagt die alte Generation den Jungen: Hört mal, ihr wollt raus, ihr wollt ein normales Leben führen. Ihr könnt infiziert werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sterbt, ist nicht so hoch. Für uns kann es das Ende bedeuten. In der Gesundheitskrise zeigt die ältere Generation ihre Verwundbarkeit. In der Wirtschaftskrise sagen die Jungen: Hört mal, wir werden in total verschuldeten Staaten leben. Wir zahlen die Zeche.
Krastev hat unter dem Mikroskop untersucht, was das Virus mit uns macht. Virtuos springt er zwischen dem Heute ins Gestern und ins Morgen. Ein intellektuelles Hüpfspiel. Es lohnt sich, mitzuspringen.
Meint Stefan Oschwart über Ivan Krastevs Essay »Ist heute schon morgen? Wie die Pandemie Europa verändern wird«. Bei Ullstein verlegt, übersetzt von Karin Schuler, 96 Seiten, 8 Euro. Die Zukunft hat in Teilen bereits begonnen, wie eben in der Besprechung von Ivan Krastevs Buch ausgeführt. Vor allem über die angeschobene Digitalisierung ist ja schon viel gesprochen worden. Diese ist oft mit Ängsten besetzt, ebenso wie die zu erwartenden Änderungen in den Bereichen Demografie und Demokratie. Wie man diesen Befürchtungen begegnet, darum geht es im Folgenden. Zukunftsintelligenz statt Zukunftsangst heißt das Buch des Trendforschers Daniel Dettling. Und Winfried Dolderer stellt es vor.
Die Zukunft hat hierzulande einen zweifelhaften Ruf. Nicht zuletzt der rasante digitale Wandel ist dafür verantwortlich. Viele Menschen sehen ihm eher mit Bangen als Euphorie entgegen. Dazu Zahlen aus dem vorigen Jahr. Nur 13% der Deutschen erwarten von der Digitalisierung zusätzliche Arbeitsplätze, während 60% befürchten, dass dieser Prozess mehr Jobs wird verschwinden als neu entstehen lassen. Anlass zur Sorge ist auch die persönliche Zukunft im Alter. Dass die Angst wachse, dann zum Pflegefall zu werden, sagten 84% der Teilnehmer einer Befragung. Die Debatte werde von den Ängstlichen geprägt, nicht von den Optimisten, bedauert der Autor Daniel Dettling, der diese Befunde aus verschiedenen Quellen referiert. Dabei habe das Bild, das wir uns von der Zukunft machen, entscheidenden Einfluss darauf, was tatsächlich geschehe. Dieses Bild aufzuhellen, ist das erklärte Anliegen.
Wir können bei steigendem Wohlstand weniger arbeiten. Wir haben mehr Zeit für uns, unsere Familien und Freunde. Ähnlich wie die Erfindung des Buchdrucks vor 550 Jahren bedeutet der digitale Wandel die historische Möglichkeit einer vernetzten Welt. Einer Welt, die Zuversicht, Verantwortung und Selbstwirksamkeit in den Fokus nimmt. Wir stehen nicht am Ende der Geschichte, sondern am Beginn einer neuen Aufklärung und Renaissance.
Dettling ist seit 2 Jahrzehnten als Lobbyist und Politikberater im Zukunftsgewerbe tätig. In 3 großen Abschnitten behandelt er den Wandel der Arbeitswelt, die demografische Entwicklung sowie die Auswirkungen der Digitalisierung auf die politischen Systeme demokratischer Gesellschaften. Was können wir wissen? Was dürfen wir hoffen? Was sollen wir tun? So lauten die Leitfragen. Dettlings Antwort: Hoffen dürfen wir eine ganze Menge, wir müssen allerdings das Richtige tun.
Die übergreifende Vision der digitalen Ära ist die Stärkung der Individuen, mehr Sicherheit und Komfort und eine Gesellschaft, in der jeder teilhaben soll. Die digitale Revolution ist eine soziale. Ihr Versprechen ist ein besseres, sinnvolleres und nachhaltigeres Leben.
Der Befürchtung, etwa Computer und Roboter würden menschliche Arbeit am Ende völlig überflüssig machen, widerspricht der Autor mit dem Hinweis auf historische Parallelen. Fortschritt macht arbeitslos, titelte einst das Magazin Der Spiegel zur Warnung vor der Computerrevolution. 5 Jahrzehnte ist das mittlerweile her. Dass die düstere Prognose auch künftig nicht eintreffen wird, belegt laut Dettling unter anderem eine 2018 entstandene Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Demnach werde die Digitalisierung das Gesamtniveau der Beschäftigung kaum beeinflussen. Bis 2035 rechnet das Institut mit dem Verlust von 1,46 Millionen Arbeitsplätzen, an deren Stelle aber 1,4 Millionen neu entstehen sollen. Die beruhigende Botschaft lautet: Wir können uns darauf verlassen, dem Computer immer einen uneinholbaren Vorsprung vorauszuhaben. Die Gewähr dafür sieht Dettling in unserer Kreativität, Empathie, Intuition. Für ihn die Schlüsselqualifikationen der Berufswelt von morgen.
Der technische Fortschritt führt somit nicht zwangsläufig zu weniger Arbeit, sondern eher zu einer Umschichtung und Neudefinition von Tätigkeitsprofilen.
Ebenso wenig soll es uns Sorgen bereiten, in einer alternden Gesellschaft zu leben. Dettling spricht ohnehin lieber von der künftig alterslosen Gesellschaft, in der die Betagten nicht nur einen immer größeren Anteil der Gesamtbevölkerung stellen. Sie bleiben auch immer länger fit, gesund und leistungsfähig. Abgesehen davon sollen digitale Hilfsmittel dafür sorgen, dass Probleme, die uns heute noch furchterregend erscheinen, an Schrecken einbüßen. So ist Dettling überzeugt, dass der Begriff des Pflegenotstands in einer Welt voller dienstfertiger Roboter in Vergessenheit geraten wird. Schattenseiten und Gefahren sieht er durchaus. So die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen, die in einer digitalen Ökonomie deutlich zunehmen werde. Die mögliche Bedrohung der Demokratie durch die Konzentration von Macht in der Hand weniger Digitalkonzerne. Um Abhilfe zu schaffen, empfiehlt er den radikalen Umbau von Wirtschaft, Sozialsystemen, Bildungswesen und politischen Strukturen. Da liest sich das Buch über weite Strecken wie ein Ideenkatalog. Dass die Zukunft sein kann, wie wir sie uns wünschen, und es nur an uns liegt, dafür zu sorgen, ist gewiss eine sympathische Botschaft. Dass wir uns darauf nicht verlassen können, demonstriert uns derzeit das Corona-Debakel. Dass in Dettlings Text die Vision die Empirie überwiegt, entspricht dem Charakter eines Buches über Kommendes, dessen Autor eine Streitschrift im Sinn hatte.
Winfried Dolderer besprach Daniel Dettling, Zukunftsintelligenz statt Zukunftsangst, menschliche Antworten auf die digitale Revolution. Bei Langenmüller erschienen, die 208 Seiten kosten 18 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Der Mord an Millionen Juden wird immer zwischen Deutschland und Israel stehen. Und genau deshalb bemühte sich die Bundesregierung von Beginn an darum, den neuen jüdischen Staat zu unterstützen und ein gutes Verhältnis aufzubauen. Natürlich auch, um die eigene Neuaufstellung im internationalen Gefüge überhaupt erst möglich zu machen. Wie genau die Bundesregierung sich hier verhielt, hat der Historiker Daniel Marwetzki untersucht in seiner Studie Germany and Israel, Whitewashing and State Building. Deutschland und Israel, Reinwaschung und Staatsaufbau. Sie reicht bis Mitte der 60er Jahre und räumt mit einigen schönen Färbereien auf. Marwetzki lehrt derzeit in Großbritannien, wo sein Buch erschienen ist, und Sebastian Engelbrecht stellt den englischsprachigen Titel vor.
In Sonntagsreden, bei feierlichen Anlässen und Gedenkveranstaltungen bemühen deutsche Politiker immer wieder ein Wort, um die deutsch-israelischen Beziehungen zu beschreiben. Das Wunder. Gemeint ist das Wunder engster staatlicher und gesellschaftlicher Verbindungen zwischen Israel und Deutschland auf allen Ebenen. In Politik, Militär, Wissenschaften, Wirtschaft, Kultur und Sport. Daniel Marwetzki widerlegt diese gängige Rede vom Wunder der Beziehungen, von der Moralität der deutschen Unterstützung für den jüdischen Staat. In seinem Buch Germany and Israel, Whitewashing and State Building verweist er sie in den Bereich des Mythischen.
Für Deutschland war diese Hinwendung zu Israel eine, man muss sagen, kostengünstige Möglichkeit, die Nazi-Vergangenheit effizient abzuwaschen. Und der einzige Grund für Israel, das anzunehmen, war deutsche Aufbauhilfe, Reparation, Waffen, Finanzhilfe.
Nach Marwetzkis Analyse war die Bundesrepublik der entscheidende Unterstützer beim Aufbau des Staates Israel, zumindest in den Jahren 1952 bis 1967. Die Reparationen, zu denen sich Deutschland im Wiedergutmachungsabkommen von 1952 verpflichtete, verhalfen dem jüdischen Staat zu einem Grundstock an finanziellen Mitteln und wirtschaftlichen Gütern. Ohne diese Hilfe wäre der Staat unter der Führung von David Ben-Gurion nicht lebensfähig gewesen, gerade weil er nach 1948 Hunderttausende Flüchtlinge aus Europa und dem Orient integrieren musste. Im Geheimen rüstete der westdeutsche Staat Israel mit Waffen aus. Schon im Unabhängigkeitskrieg standen der paramilitärischen Haganah deutsche Waffen zur Verfügung. In den Jahren 1957 bis 1962 lieferte die Bundesrepublik leichte Waffen und Patrouillenboote. Nach 1962 kamen hinzu Artilleriegeschütze, 16 Flugzeuge, 24 Hubschrauber, 6 Schnellboote und 2 U-Boote, 114 Flugabwehrgeschütze, 250 Panzerabwehrraketen. Die Lieferungen nach 1962 hatten einen Wert von 240 Millionen D-Mark. Insbesondere im Sechstagekrieg setzte Israel dieses Waffenarsenal erfolgreich ein. Die heutige Rede der Kanzlerin von der Sicherheit Israels, die zur deutschen Staatsraison gehöre, war damals längst Realität. Im Blick auf die Jahre 1952 bis 1967 hat Daniel Marwetzki systematisch den Aktenbestand des Auswärtigen Amtes ausgewertet. Einige Akten sah er als erster. Er schildert den pragmatischen Ansatz des israelischen Ministerpräsidenten Ben-Gurion und seines Gegenübers Bundeskanzler Konrad Adenauer. Während Ben-Gurion mit deutscher Hilfe die Existenz Israels absicherte, konnte Adenauer sein Land als das neue Deutschland inszenieren, das Politik nach dem Maßstab der Moral betrieb. Aus seiner Sicht war es eine Ehrenpflicht des deutschen Volkes, dem jüdischen Staat zur Seite zu stehen. Von Adenauer bis in die Gegenwart fungiert die Israel-Politik als moralisches Grundgerüst deutscher Regierungen.
Dieses ritualisierte Israel-Bekenntnis seitens deutscher Politiker hat zu tun mit dem Selbstbild von Deutschland. Also da wird Deutschland konstruiert. Es geht darum, das deutsche Selbstbild zu konstruieren, sich vergewissern seiner liberalen Identität.
In Wahrheit, so Marwetzki, dient die Israel-Politik der Rehabilitierung Deutschlands. Sie machte die Rückkehr der deutschen Nation in den Kreis weltpolitisch bedeutender Akteure möglich. In diesem Sinne entwickelte vor allem Franz Josef Strauß den militärischen Austausch mit Israel und die Waffenlieferungen an den jüdischen Staat. Er war von 1956 bis 1962 Verteidigungsminister der Bundesrepublik. Beim Aktenstudium hat Daniel Marwetzki hinter die Kulissen geblickt. So stellt er Strauß als Verteidigungspolitiker dar, der vor allem Deutschlands militärische Größe im Sinn hatte. Strauß wollte die eigene Waffenindustrie stärken und sah Israel als Vorposten des Westens gegen den arabischen Nationalismus und gegen den sowjetischen Einfluss im Nahen Osten. Den ersten Botschafter der Bundesrepublik in Israel, den früheren Wehrmachtsoffizier Rolf Pauls, beschreibt Marwetzki als latent antisemitisch.
Was dieser Botschafter nach Hause berichtet nach Bonn, ist absolut interessant. Da schreibt er wirklich extremst despektierlich, kalt und zynisch über israelische Politiker, über die israelische Bevölkerung auch. Er spricht von den guten Gesellschaftsanteilen Israel und den schlechten. Und er spricht davon, dass man eigentlich dieses Land gar nicht mehr unterstützen dürfe, weil es uns nichts mehr bringt. Aber leider haben sie ja noch diese ganze Macht und deswegen müssen wir ihnen etwas geben.
Die israelischen Staatsführer wie Ben-Gurion waren darauf angewiesen, mit Deutschen wie Pauls zu kooperieren, die letztlich einen alten deutschen Geist repräsentierten und keineswegs das neue Deutschland. Bundeskanzler Adenauer verglich gar im Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten das Schicksal des jüdischen Volkes mit dem des Deutschen. Auch sein Land habe eine ganze Generation verloren, sagte Adenauer. Die Deutschen und ihr Kanzler sahen sich als Opfer einer kleinen Gruppe von kriminellen Nazis. Aber der politische Pragmatiker Ben-Gurion blickte über solche gedanklichen Entgleisungen hinweg. Bei dem historischen Treffen mit Adenauer 1960 in New York bat Ben-Gurion den deutschen Regierungschef um einen Kredit in Höhe von 40 bis 50 Millionen Dollar. Marwetzki stellt es als wahrscheinlich dar, dass dieser Kredit dazu diente, das israelische Atomprogramm zu finanzieren. Zwischen den Zeilen finden sich in den Akten des Auswärtigen Amtes Belege für diese Wahrscheinlichkeit, explizit nicht. Das Buch des 33-jährigen Historikers und Politologen Marwetzki entmythologisiert die deutsch-israelischen Beziehungen schonungslos. Die Genauigkeit der Darstellung reißt mit dem Jahr 1967 ab, was die Leistung des Autors nicht schmälert. Auch heute gilt nach Mawetzkis Beobachtung, die deutsche Israel-Politik ist doppelbödig. Sie dient in erster Linie den Eigeninteressen. Deutschland braucht nach wie vor die Absolution Israels, um als das neue Deutschland anerkannt zu werden. Zugleich ist Israel-Politik immer auch deutsche Selbstbespiegelung.
Wir leben immer noch in der Nachkriegszeit, erinnerungspolitisch, glaube ich. Und ich finde, das zeigt diese Mbembe-Debatte, wie ganz viele andere auch. Dieser Furor, mit dem sie betrieben werden, aber auch die Überhöhung, in der diese Israel-Debatten im Bundestag stattfinden, auch in der Ritualisierung, zeigt für mich, dass da ganz verschiedene Arten von Abwehr stattfinden.
55 Jahre nach Beginn der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland betrachtet ein junger Historiker die Verbindungen zwischen beiden Staaten in einem neuen Licht. Was dabei sichtbar wird, kann helfen, in diesen Beziehungen ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ein Kapitel größerer Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz.
Sebastian Engelbrecht war das über Germany and Israel, Whitewashing and State Building von Daniel Mawetzki, verlegt bei Hearst & Company, nur auf Englisch erhältlich, 274 Seiten, 33 Euro. Christina Klemm ist Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht. Sie selbst bezeichnet sich als Opferanwältin. Damit meint sie, dass sie Frauen im Strafprozess in der Nebenklage vertritt und im Familienrecht in Gewaltschutzverfahren. Frauen, die vergewaltigt wurden und die Opfer rassistischer Gewalt wurden, müssen im Strafprozess als Zeuginnen aussagen, unterstützt von ihrer Anwältin. Vor dem Familiengericht etwa erwirkt sie Schutzmaßnahmen für Frauen gegen ihre gewalttätigen Männer. Von solchen Fällen schreibt Christina Klemm in ihrem Buch Akteneinsicht – Geschichten von Frauen und Gewalt. Annette Wilmes hat es für Andruck gelesen.
Claudia S. sitzt in einem weißen Pelzjäckchen und mit ihrem gleichfarbigen Pudel im Wartezimmer der Anwältin, völlig verängstigt. Einem Mann entkommen, der sie brutal misshandelt und, wie sie sagt, vergewaltigt hat. Die Tochter eines Oberstudienrates und einer Theologin hatte sich kurz nach dem Abitur in diesen Mann verliebt, der aus einer ihr völlig fremden Welt kam. Einer Welt der teuren Restaurants, der besten Clubs, der Partys auf Segeljachten. Sie begreift, dass das viele Geld aus dem Drogenhandel stammt. Sie interessiert sich jedoch nicht dafür, so sehr ist sie von der Glitzerwelt fasziniert, bis sie die andere, die dunkle Seite des Mannes erlebt, als er sie schwer misshandelt und sexuell nötigt. Eine Geschichte, die aus dem Erfahrungsschatz der Anwältin stammt, die sich aber nicht genau so zugetragen hat, versichert Christina Klemm.
Es ist natürlich sehr wichtig für meine Mandantinnen, dass deren Privatsphäre gewahrt wird. Ich habe ja auch eine Schweigepflicht und das ist mir sehr wichtig, dass meine Mandantinnen, auch die zukünftigen, mir vertrauen können, dass ich die nicht breche.
Deswegen hat sie den Personen andere Namen gegeben, die Handlung an verschiedene Orte verlegt und verfremdet.
Ich bin davon überzeugt, dass sich niemand selbst wiedererkennen wird, aber es gibt natürlich Ähnlichkeiten zu Personen und Fällen, die tatsächlich so passiert sind.
Die Geschichten spielen in den unterschiedlichsten Milieus. Alina S. stammt aus einer Roma-Familie in der Slowakei und arbeitet auf dem Straßenstrich in Berlin. Monique B. ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau, international unterwegs mit Wohnungen in Berlin, London, Moskau und Istanbul. Irina ist aus Tschetschenien nach Deutschland geflohen und lebt mit ihren Kindern im Frauenhaus. Eva H. wurde als Kind von ihren Eltern, die Alkoholiker sind, schwer vernachlässigt, bekommt später selbst 4 Kinder von verschiedenen Männern. Alle Frauen wurden Opfer von Gewalt. Die eine von einem Freund ihres Bruders mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Eine wurde als Kind vom Vater, einem Pfarrer, sexuell missbraucht. Eine wurde von einem Neonazi brutal auf den Kopf geschlagen. Eine weitere von ihrem früheren Partner ermordet. Christina Klemm hat in die Erzählungen Sachtexte eingefügt. Darin erklärt sie, wie ein Strafverfahren funktioniert, warum die Unschuldsvermutung im Rechtsstaat wichtig ist, welche Rechte und Pflichten Zeuginnen haben oder wie die Nebenklage funktioniert.
Nebenklägerin zu sein bedeutet, eine eigene aktive Rechtsposition in einem Strafverfahren haben zu können, damit das Opfer einer schweren Straftat nicht nur Objekt des Verfahrens ist, sondern eigene Interessen wahrnehmen kann. Nebenklägerinnen können etwa eigene Anträge stellen, Stellungnahmen abgeben, Plädoyers halten und erhalten rechtliches Gehör zu allen wichtigen Fragen des Verfahrens. Nur so erhalten die Betroffenen die Möglichkeit, die eigene Sichtweise auf das Geschehen aktiv in das Verfahren einzubringen. Dazu gehört auch das Recht, sich bei schweren Straftaten auf Staatskosten einer Rechtsanwältin zu bedienen.
Nicht in allen Zwischentexten argumentiert Christina Klemm sachlich und genau. So schreibt sie, dass die Dunkelfeldforschung von zahlreichen Taten, die nicht angezeigt werden, ausgehe. Weiter wörtlich:
Nach einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2003, leider gibt es keine aktuellere Studie, zeigen gerade einmal 8% aller Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, diese bei der Polizei an. Dieses Schweigen ist nicht zuletzt der alltäglichen Kultur geschuldet, in der Betroffenen von Vergewaltigung die Schuld zugewiesen wird.
Das ist nicht viel mehr als die nicht belegte Behauptung, seit 2003 habe sich nichts geändert. Die Geschichten von Gewalt gegen Frauen, die Texte über ihre Erfahrungen mit der Polizei und vor Gericht, erzählt Christina Klemm indes sehr anschaulich. Es liege ihr fern, schreibt sie, Frauen immer nur in der Opferrolle zu sehen.
Es gibt natürlich Menschen, die schrecklich traumatisiert sind und viele sagen auch, das ist eine Wunde, die bleibt für mein Leben. Aber viele leben dann eben auch ein ganz wunderbares Leben und werden selbst aktiv oder machen unterschiedlichste Dinge. Das ist mir schon auch sehr wichtig zu sagen, das sind schreckliche Geschichten, aber die Betroffenen, die bleiben auch nicht ihr Leben lang immer nur Opfer.
So nimmt zum Beispiel die Geschichte von Claudia S., der jungen Frau mit Pelzjäckchen und Pudel, ein erstaunliches Ende. Nachdem der Mann, der sie misshandelt hatte, mit einer Bewährungsstrafe davonkam, floh sie aus Angst vor ihm ins Ausland. 8 Jahre später kehrt sie zurück. Sie hat in der Zwischenzeit ein Masterstudium in Psychologie absolviert. So ist aus dem verängstigten Wesen aus dem Wartezimmer der Anwältin eine selbstbewusste Frau geworden, die zudem aktiv an Protestaktionen der Frauenbewegung teilnimmt.
Annette Wilmes besprach Christina Klemm, Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt. Im Antje Kunstmann Verlag erschienen, 206 Seiten, 20 Euro. So viel zur politischen Literatur in dieser Woche. Am kommenden Montag geht es, kurz vor dem 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki, um das Atomzeitalter. Katastrophen, Lügen und was bleibt? Ein Buch des britischen Umweltjournalisten Fred Pearce. Mein Name ist Katrin Stöversand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.